Hi, bevor es losgeht, ein ganz kurzer Hinweis. Auch dieses Jahr suchen wir Projekte für den Amboss Award und zwar noch bis zum 15.09.24. Wenn ihr Leute oder Initiativen kennt, die auf den wesentlichen Kern der Patientenversorgung abzielen und dabei richtig Wirkung entfalten, dann schlagt sie doch einfach vor. Wir suchen Projekte, die einen Unterschied machen und die die ärztliche und pflegerische Praxis nachhaltig positiv verändern. Es winken 3.000 Euro und eine Einladung zu uns in den Amboss Podcast. Und wer so kollegial ist, eine fremde Initiative vorzuschlagen, erhält 100 Euro Prämie, wenn sie gewinnt. Link in den Shownotes und jetzt geht's los.
Hämorrhoiden kann man nicht tasten, egal wie groß sie sind. Das ist halt sehr weiches Gewebe. Und wenn man was tastet, bei der digital rektalen Untersuchung, ist es in aller Regel keine Hämorrhoide.
Lebensbedrohlich ist sicherlich ein tiefer Hufeisenabszess. Der wird ganz oft verkannt.
Wobei haben Sie die Schmerzen? Wann treten die auf? Wenn Sie nämlich beim Stuhlgang sind und kurz danach, dann spricht es häufig für eine Analfissur.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Proktologie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Es gibt Themen, die lösen Scham aus. Betroffene berichten dann erst spät oder auch gar nicht über ihre Probleme. Und Probleme, die wir nicht kennen, können wir nicht behandeln. In dieser Folge sprechen wir daher über proktologische Krankheitsbilder und wie man sie richtig aufdeckt. Dafür schauen wir uns Schnittstellen an, die die Proktologie mit Fächern wie der Allgemeinmedizin, der Gynäkologie, der Urologie und der Andrologie hat. Am Ende dieser Episode seid ihr dann hoffentlich gut aufgestellt in der proktologischen Differentialdiagnostik und das ist Wissen, das man im Alltag auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Als heutige Expertin begrüße ich herzlich Dr. Katharina Schulte-Eversum. Sie ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Proktologin und blickt auf viele Jahre praktische Erfahrung im Fach zurück, unter anderem als leitende Ärztin der Proktologie am Bethanien-Krankenhaus in Moers. Katharina, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast bist.
Ja, hallo Philipp. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Wir wollen uns ja heute mit der Proktologie beschäftigen, gerade auch mit den Schnittstellen hin zu anderen Fächern. Vielleicht eins vorneweg. Welche Krankheitsbilder siehst du denn häufig?
Naja, also die Hämorrhoide, die altbekannte, ist das, woran jeder denkt, wenn es um den Po geht. In der Tat ist das natürlich sehr häufig. Es gibt aber viel mehr. Zuallererst muss man, glaube ich, wissen, die Menschen kommen ja nicht wegen einer Erkrankung, sondern wegen Beschwerden. Also sie kommen, weil sie juckt am Po oder weil sie Schmerzen haben, weil es nässt, weil Stuhl schmiert, weil sie irgendein Gewebe fühlen, was da nicht hingehört, weil sie sich sorgen. Und dann ist letztlich die Hauptaufgabe, erstmal zu gucken, was da überhaupt ist. Natürlich ist eine Hämorrhoide sehr häufig der Problemfaktor. Es gibt aber halt Analvenenthrombosen, Analfissuren, Marisken, Abszesse, Fisteln, Hautveränderungen jedweder Art, Verstopfung, Stuhlentleerungsbeschwerden, Durchfälle, Entzündungen im Enddarmbereich, Steißbeinfisteln. Ein sehr facettenreiches Bild, was der Po da so bieten kann.
Und gerade bei so facettenreichen Bildern ist es ja wichtig, sauber zu anamnestizieren. Das ist jetzt aber in diesem Fall gar nicht so einfach, weil das Thema ja ziemlich schambehaftet ist, ne?
Ja, ist ein sehr schambehaftetes Thema. Naja, wenn Sie einmal bei uns Proktologinnen sitzen, ist ja schon mal eine große Schwelle überwunden, dann sind Sie schon mal da. Und dann wissen Sie, dass es um Ihren Po geht. Natürlich muss man da viele Fragen stellen, weil eben die meisten Menschen sagen, wenn ich frage, hallo, was führt Sie her, was kann ich für Sie tun, dann ist die Antwort in aller Regel, ja, ich habe Hämorrhoiden. Natürlich haben wir alle Hämorrhoiden. Was die Menschen meinen, ist, dass sie Hämorrhoidalbeschwerden haben. Das ist ganz oft nicht so, das wissen die Leute aber nicht. Aber sie wissen schon mal, dass es um den Po geht. Alles andere muss man fragen. Man muss fragen, wie der Stuhlgang ist, man muss fragen, wie, ob Blut da ist, ob es nässt, ob juckt. Es gibt keine Worte für diese ganzen Beschwerden, weil einfach niemand drüber spricht im Allgemeinen. Und deswegen, glaube ich, fällt es vielen Menschen auch so schwer, zu beschreiben, was da eigentlich ist, neben der Scham, die da ist. Ein größeres Problem, glaube ich, ist, das Zeitfenster zu verkürzen, bis die Menschen bei uns Spezialistinnen sitzen. In der 3-Minuten-Medizin von heutzutage, die Politik da fördert, ist es halt einfach schwierig, diese Themen anzusprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auf allen Seiten ein Thema ist, was man nicht mal so eben zwischen Tür und Angel anschneidet. Also auch ärztlicherseits wird es da sicherlich auch eine Scham manchmal geben. Oder wie spreche ich denn das Thema jetzt an? Oder man denkt gar nicht dran, wenn jemand da kommt wegen Husten und Schnupfen. Ne, da gibt es, glaube ich, viele Gründe, die dazu führen, dass einfach der Po gar nicht in den Fokus rückt. Und mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass man einfach einen Raum öffnet dafür, dass die Themen da sein dürfen.
Den hausärztlichen Praxen kommt da ja wie immer eine sehr große Rolle zu. Das sind ja letzten Endes dann immer die, die erkennen müssen, worum es geht, ne? Und das ist ja auch super schwierig oft. Welche Symptome sollten denn jemanden in der hausärztlichen Praxis, Kolleginnen und Kollegen, hellhörig machen, dass hier vielleicht eine proktologische Erkrankung vorliegt?
Gut, Blut im Stuhl ist klar. Das ist ja eh so ein Schlagwort auch für Darmspiegelung. Da ist schon auch sinnvoll, zusätzlich auch an eine proktologische Untersuchung zu denken, weil nicht bei jeder Koloskopie die gastroenterologischen KollegInnen gleichzeitig auch den Anus selber und den Afterkanal anschauen. Das ist ein anderes Gerät, man braucht ein Proktoskop, die Patienten liegen in Linksseitenlage. Die Übersicht ist nicht so gut, wie wenn man auf dem Günststuhl untersucht. Also es ist eine ganz andere Untersuchung letztlich. Neben Blut natürlich Nässenjucken, Brennen, Schmerzen am After, wenn jemand Gewebe fühlt, auf jeden Fall. Auch Hämorrhoiden, das ist so ein Mythos. Hämorrhoiden kann man nicht tasten, egal wie groß sie sind. Das ist halt sehr weiches Gewebe. Und wenn man was tastet bei der digital-rektalen Untersuchung, ist es in aller Regel keine Hämorrhoide. Das ist wichtig. Aber das würde ja bedingen, dass man tastet, was auch heutzutage nicht mehr so häufig passiert, denke ich.
Zur digital-rektalen Untersuchung haben wir auch ein ausgezeichnetes Amboss-Video. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Da wird nochmal genau gezeigt, worauf es ankommt und wie man die genau durchführt. Das ist ja aber auch so ein Thema, das genau wie die Anamnese schambehaftet ist. Du hast es auch schon angesprochen, häufig auch auf beiden Seiten des Behandlungstisches. Gibt es denn vielleicht noch weitere Möglichkeiten, diese Scham abzubauen? Die scheint ja da wirklich im Weg zu stehen, um proktologische Erkrankungen sicher zu erkennen.
Also klar, es gibt häufig von Selbsthilfegruppen Flyer oder so kleine Broschüren über Ernährung, über Stuhlgang. Wir hatten mal so eine Aktion, da ging es um Juckreiz im Afterbereich. Da habe ich Plakate geschickt an niedergelassene Kollegen, das war im Rahmen der Inkontinenzwoche, dass sie sich auf den Toiletten beispielsweise so Plakate aufhängen können. Einfach, dass man zeigt so, hey, haben Sie hier auch Probleme? Wir sind für Sie da, sprechen Sie uns an. Das ist ganz unterschwellig. Oder dass man es im Sprechzimmer aufhängt. Einfach nur, um zu zeigen, so, hey, wir sind da.
Wenn ich dann mit einer Patientin oder einem Patienten ins Gespräch komme über proktologische Beschwerden, wie gehe ich dann am besten in der Anamnese vor?
Ich glaube, das Wichtigste bei der Anamnese ist, wenn man über den Po spricht, dass man auch fragt. Dass man explizit Fragen stellt, also Worte vorgeben. Ist eher hart oder gut geformt oder dünn, matschig? Schmiert was raus oder können Sie den Stuhl gut halten? Also, dass man explizit die Worte vorgibt, wie so eine Auswahl und die Menschen können sich was aussuchen oder sagen, nö, da habe ich kein Problem. Weil sie können das nicht beschreiben. Und sie beschreiben das nicht von alleine, also die allerwenigsten.
Wie wären das jetzt zum Beispiel? Also mal angenommen, du bist Hausärztin und eine Patientin kommt zu dir rein und sagt, ich war gerade bei Ihnen auf Toilette und ich habe da dieses Plakat gesehen und ja, bei mir ist da auch was, das Nest. Was würden da bei dir für Differentialdiagnosen aufpoppen und wie würdest du dann deine Anamnese gestalten?
Da hake ich schon mal direkt kurz ein. Vermutlich wird diese Patientin nicht sagen, ist Nest, sondern die wird sagen, ja, ich habe ihr Plakat gesehen und ich habe da was am Po. Und dann, wie gesagt, mit dieser Normalität auf das Thema einzugehen oder vielleicht zu sagen, es ist ein umfassendes Thema, wollen wir dafür nochmal einen anderen Termin machen? Ich nehme Sie ernst, ne? Das kann man ja irgendwie auch sagen, so nach dem Motto, wenn man jetzt gerade keine Zeit hat. Aber wenn man das Gespräch weiterführt, dass man dann wirklich fragt, ist es eher, was haben Sie denn da für Beschwerden? Ist es Nässen, Jucken, Brennen oder ist da ein Gewebegefühl? Oder, also dass man einfach, wie gesagt, die Worte vorgibt. Und wenn sie dann sagt, ja, das Nest immer so ein bisschen da hinten, dann kann man zum Beispiel fragen, bei welchen Situationen das ist, wie häufig das ist, seit wann tritt das immer auf oder ist da noch was anderes bei? Wie ist der Stuhlgang? Wie reinigen Sie? Das ist eine ganz wichtige Frage am Po. Weil viele Menschen erschreckenderweise nutzen Seife, Intimwaschlotionen, fertige Feuchttücher, das Hasswort jedes Proktologen.
Wieso? Was habt ihr gegen fertige Feuchttücher?
Die enthalten verschiedene Substanzen, so Weichmacher, die die Haut reizen. Und es gibt wirklich Menschen, die Juckreiz haben, wo man nichts wirklich sehen kann von außen, durch die Nutzung von, also die regelmäßige Nutzung fertiger Feuchttücher, nicht wenn man jetzt einmal wandern geht oder so. Deswegen frage ich immer nach der Reinigung und klares Wasser ist da eigentlich das Beste. Gerade wenn man irgendwelche Beschwerden am Po hat.
Die werden doch auch bei Babys ziemlich oft benutzt, ne?
Ja.
Gleiches Problem?
Gleiches Problem. Jetzt bin ich keine Kinderärztin natürlich. Ich empfehle sie alle wegzuschmeißen und gar keine fertigen Feuchttücher zu nutzen, außer wie gesagt, vielleicht mal im Einzelfall, ne? Aber nicht dauerhaft, weil auch da, wo draufsteht, ist nichts drin. Ja, da irgendwas ist da schon drin. Die reizen die Haut, diese Substanzen, dann geht diese Schutzbarriere der Haut verloren. Die Rosettenhaut ist eine super zarte Gegend, also die muss ja auch viel aushalten. Wir sitzen ganz viel da auf dem Po und es kommt viel Zugbelastung und da braucht es viel. Es ist ständig irgendwie Stuhlgang, der daran vorbeigeht. Die Haut muss intakt sein. Und jede Reizung führt oder kann zu so einer Art Teufelskreis führen. Dann gibt es Mikroverletzungen, dann gibt es leichter Infektionen, dann reinigt man wieder häufiger, weil es juckt, dann schubbert man da hinten mit Papier, dann schubbert man sich die Wunden weiter auf. Also das ist ein richtiger Teufelskreis, der entstehen kann, wenn man einmal drinsteckt.
Okay, jetzt haben wir gehört, in der Anamnese müssen wir Begriffe anbieten. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach ein paar durch. Sagen wir, jemand springt an, wenn wir nach Nässen fragen. Welche Differentialdiagnosen poppen da bei dir auf? An was denkst du da?
Also wenn wir jetzt bei Nässen zum Beispiel sind, dann kann natürlich eine Hämorrhoidalvergrößerung dazu führen. Letztlich aber alles Gewebe, was sich ein bisschen senkt und den Verschluss des Afterkanals verhindert. Ich beschreibe das immer so gerne mit, stellen Sie sich vor, Sie wollen das Fenster zumachen und da hängt was zwischen, dann ist Durchzug. Und so ist es, wenn Gewebe sozusagen in den Afterkanal fällt, ob das jetzt eine Hämorrhoide ist, die deutlich vergrößert ist oder ein Polyp oder der Mastdarm, der gesenkt ist. Natürlich kann auch der Afterschließmuskel nicht mehr richtig in der Kraft sein, in der Ansteuerung. Also alles, was den Afterkanalverschluss verhindern kann, kann letztlich auch zu Nässen führen.
Und verstehen die Patientinnen und Patienten, wenn man sagt, nässt das?
Ich frage tatsächlich weiter dann. Man kriegt ja dann so ein bisschen so einen Eindruck, worum es geht. Ich sage wirklich, nässt es oder schmiert es ein bisschen, können Sie den Stuhl halten? Ich wiederhole ähnliche Worte häufiger. Und natürlich, die meisten Leute sagen, ja, es fühlt sich oft feucht an da oder sagen dann auch, ja, manchmal schmiert es. Manche sagen auch gar nichts, da sieht man es erst bei der Untersuchung und dann ist der Afterstuhl verschmiert oder die Haut ist da sehr gereizt oder man sieht Stuhlschmier in der Unterhose. Das ist den Leuten unsäglich peinlich. Ich erkläre, warum ich die Frage dann nochmal stelle und irgendwann kommt dann halt auch raus, ja, es schmiert häufiger. Also gerade Nässen, Stuhlschmieren, das ist ein riesiges, schambehaftetes Thema. Und das ist auch gar nicht so selten.
Dann werfen wir doch noch einen Blick auf ein anderes häufiges Symptom, Jucken.
Juckreiz, da kann ganz vieles hinterstecken. Bakterielle Infektionen, es gibt Virusinfektionen, es gibt ja, Hauterkrankungen wie zum Beispiel Schuppenflechte. Um den After gibt es die auch. Die sieht da etwas anders aus. Die hat da nicht diese dicken, schuppigen Plaques, wie man sie vielleicht von den Ellenbogen, von den Knien kennt oder von der Kopfhaut. Das zieht sich oft hinten in die Rima Ani rein auch. Hat schon auch einen recht typischen Aspekt. Es gibt Pilzinfektionen, Superinfektionen, chronisch toxische Genese, Wurmerkrankungen auch, gibt es auch. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten auch für Juckreiz.
Jetzt hast du die Psoriasis angesprochen. Gibt es sonst noch Hauterkrankungen, die einem da häufiger begegnen?
Lichensklerose, Seta truficans, Lichenruber. Es gibt verschiedene Hauterkrankungen, die selbst auch Veränderungen im Afterbereich machen können.
Und dann ist auch Jucken und Nässen das typische Symptom?
Ja, wenn die Hautbarriere gestört ist, zum Beispiel eine Psoriasis inversa, eine Schuppenflechte im Bereich des Afters oder in der Rima ziehen, das kann häufig einen Juckreiz machen. Und dann fängt auch da wieder der Teufelskreis an, dann wischen die Leute häufiger oder kratzen, jucken. Jedes Kratzen unterstützt Histaminfreisetzung und so weiter. Das ist wie bei Augenjucken als Allergiker oder so. Man sollte es besser lassen, aber die Leute kratzen dann halt und dann juckt es mehr und dann wischt man mehr. Dann nutzt man fertige Feuchttücher, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Also so kommt dann ein Teufelskreis in Gang halt, ne? Und egal auf welcher Basis.
Ja, ich frage, weil ich die Derma gerade sehr auf dem Schirm habe. Ich habe unsere Fortbildung geguckt, Dermatologie kompakt. Auf die möchte ich hier auch einmal hinweisen. Die bringt 25 CME-Punkte und die richtet sich an jede Fachrichtung. Wir haben da zwei Experten, einmal einen Facharzt für Dermatologie und einmal einen Facharzt für Allgemeinmedizin, sodass das Thema wirklich ganz breit besprochen wird und alle was mitnehmen können und man dann danach in der Praxis oder auf Station deutlich sicherer aufgestellt ist mit dermatologischen Krankheitsbildern und sich da auskennt. Ich habe in den Shownotes einen Gutscheincode für euch und einen Link. So, ich finde das gerade eigentlich ganz gut, dass wir hier so die verschiedenen Symptome in der Proktologie durchsprechen. Lass uns doch noch weitere Symptome abarbeiten. Sagen wir Schmerzen. Woran denkst du da?
Auch da denke ich natürlich gleich an verschiedene Dinge. Es kommt aber auch da darauf an, weiter zu fragen. Also auch da geht es darum, Sind die immer gleich oder gibt es Auslöser? Gibt es Momente, wo sie die Schmerzen nicht haben? Wobei haben sie die Schmerzen? Wann treten die auf? Wenn sie nämlich beim Stuhlgang sind und kurz danach, dann spricht es häufig für eine Analfissur, also ein Einriss in der Afterkanalschleimhaut. Das kann ganz akut sein, das ist häufig sehr schmerzhaft, gibt es aber auch chronisch. Das ist meist so nicht mehr ganz so schmerzhaft, die Leute sind schon dran gewöhnt. Aber irgendwie kommt das nicht so richtig zur Ruhe. Es tut immer irgendwie weh um den Stuhlgang. Dann gibt es auch eine Situation quasi akut auf chronisch, dass es dann plötzlich wieder schlimmer wird beim Stuhlgang, kurz nach dem Stuhlgang, nach einer gewissen Zeit von, weiß nicht, 10 Minuten, Stunde, 2 Stunden später ist der Schmerz aber auch wieder deutlich besser. Eine Analvenenthrombose zum Beispiel macht plötzlich entstehend starke Schmerzen unten um den Afterrand. Zusätzlich tritt eine Schwellung auf. Wenn man sie sich anschaut, manche Leute gucken schon mit dem Spiegel, ist sie so ein bisschen bläulich verfärbt. Das spricht am ehesten für eine Analvenenthrombose. Wird ganz häufig verkannt mit Hämorrhoiden. Hämorrhoiden selber sind in der Regel nicht schmerzhaft, außer wenn sie auch thrombosieren, dann kann das auch schon mal ineinander übergehen. Eine thrombosierte Hämorrhoide und eine Analvenenthrombose so als Konglomerat. Eine normale Hämorrhoide ist nicht schmerzhaft, egal wie groß sie ist.
Okay, woran denkst du sonst noch beim Thema Schmerzen?
Ja, also bei Schmerzen kann auch beispielsweise eben ein Abszess oder eine Fistelung kann auch Schmerzen verursachen, genauso wie eine Beckenbodenverkrampfung beispielsweise. Eine Fistel, eine Analfistel ist letztlich, wenn man so will, ein ähnliches Krankheitsbild wie ein Abszess, nur dass es eine chronische Variante ist. Das heißt, irgendwann gibt es eine Perforation, der Abszess entlastet sich, es kann eine Fistelung entstehen und im Bereich der Fistelöffnung kann es auch Schmerzen geben, wenn da viel Sekret rausläuft, auch Stuhlschmier, je nachdem, wie groß die Fistel ist, an welcher Stelle sie sitzt, dann kann es dann natürlich auch wieder Hautveränderungen und Schmerzen geben. So ein chronisch toxisches Ekzem, so richtig mit Mazeration, wenn die Haut wund ist, das tut weh, das ist aber eher ein anderer Schmerzcharakter, das ist eher wie so ein Brennen. Dann Hauttumore beispielsweise, ob jetzt gut oder bösartig, können auch mal schmerzhaft sein, je nachdem, wo sie liegen. Alles im Bereich des Afterkanals ist schmerzhaft. Dann der Beckenboden selber, wenn da eine starke Muskelverkrampfung ist, also es kann Beckenbodenschmerz letztendlich sein. Das fühlt sich eher an wie so ein starkes Druckgefühl oder so ein Dauerdruck, als müsste man ständig auf Toilette. Bei manchen Menschen eher auch in Schmerzform, dann zieht es manchmal. Bei Männern in Richtung Prostata, Harnblase oder in die Leisten. Es wird oft dieser Begriff chronische Prostatitis, wenn man nichts findet beim Urologen. Bei Frauen kann das einhergehen auch mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Dyspareunie, so eine Verkrampfung des Beckenbodens oder auch in die Pobacken ziehen, nach vorne Richtung Blase, kann auch so einen Druck auf der Blase immer wieder haben. Das ist auch ein anderer Schmerzcharakter, das ist so ein, ja, eher wie so ein Druckgefühl und dann teilweise mit so stechenden Schmerzen.
Dyspareunie in Verbindung mit der Beckenbodenmuskulatur, da sei einmal auf unser Amboss-Kapitel Vulvodynie hingewiesen. Auch dazu gab es mal einen Podcast, beide Links in den Shownotes. Also Druckgefühl und Schmerzen, da kann auch mal eine Beckenbodenproblematik dahinter stecken, und zwar bei Frauen und bei Männern.
Genau, bei vielen Menschen ist das ein Problem, häufig überhaupt die Muskulatur zu finden, gezielt. Bei vielen Frauen auch in der Tat nach Schwangerschaften, Geburten, weil das alles dann ein bisschen anders ist. Und deswegen gibt's ja auch neben diesen Rückbildungskursen so ein Angebot, dass man halt wirklich auch wichtig finde ich, da überhaupt die Wahrnehmung zu trainieren, sich nicht zu überfordern und auch nicht nur auf Kraft, sondern eben auch auf Entspannung Wert zu legen, also auf dieses bewusste Ansteuern. Und gerade bei Männern ist es oft auch so, dass es eher eine Anspannung ist. Im Stress, im Tun, im Machen, anspannen, durchhalten, und da ist der Beckenboden oft angespannt, und wenn man dann mal sagt, also bei einer Untersuchung stecken wir ja den Finger in den After, digital rektale Untersuchung, und fordern auch zum Kneifen auf oder zum Halten, zum Entspannen, zum Pressen, um einfach zu gucken, wie da die Kraft ist. Und da ist es, finde ich, schon häufig so, dass gerade Männer dann alles anspannen, also Bauchdecke, Oberschenkel, das Becken kippen und gar nicht locker lassen können und gar keine Wahrnehmung für den Beckenboden haben. Und oft ist halt natürlich dann auch Gewebe vergrößert, gesunken durch viel Pressen, ne, weil viel Anspannung, dann funktioniert die Entleerung nicht so gut. Dann muss man viel pressen, also kommt viel Druck nach unten, Gewebe senkt sich. Das ist der eine Teil. Und oft besteht dann auch ein Druckgefühl, als ob man müsste, eben so eine Anspannung. im Grunde wie ein Krampf, dass man nicht merkt, wo der ist.
Und was machst du dann mit diesen Männern, bei denen das so ist?
Das spielt ja ineinander, ne? Also eine Hämorrhoidalproblematik, wenn es dann halt auch nässt und juckt und brennt und wie auch immer, dann ist das ein Teil der Beschwerden, ne? Und ein anderer Teil, der dann halt mitursächlich eben sein kann, ist eben das Problem, den Beckenboden wahrzunehmen, den Beckenboden zu entspannen. Und da hilft, oder man fängt an mit einer speziellen Physiotherapie. Da gibt es über die AGGUP, A-G-G-G-U-P, ist die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie. Gibt es TherapeutInnen, die sich speziell auch mit dem Beckenboden befassen. Eine Einzelbetreuung dann sozusagen über eine Rezeptierung muss verordnet sein. Es gibt auch Geräte, womit man den Beckenboden beüben kann, A, um ihn zu kräftigen, aber eben auch, um die Wahrnehmung zu schulen und auch zu einer Entspannung zu führen. Also Biofeedback-Geräte mit oder ohne Reizstrom, sage ich mal. Also es gibt da verschiedene Einstellungen, je nachdem, was man genau trainieren möchte. Das kann man auch machen. Da ist natürlich die Hürde noch mal höher mental, weil da muss man sich eine Sonde in den Po für stecken und damit 20 Minuten am Tag üben. Das muss man schon gut erklären. Da muss schon der Leidensdruck auch vorhanden sein und so weiter und so fort.
Zu AGGUP setzen wir euch einen Link in die Shownotes, falls ihr euch das mal ansehen wollt, was man da für Physiotherapie verschreiben kann. Wir wollen jetzt aber weitergehen, uns weitere Symptome anschauen und besprechen, was dahinter stecken könnte. Wie sieht das aus bei Stuhlentleerungsstörungen?
Ja, Stuhlentleerungsstörungen im Sinne von Verstopfung, also Obstipation oder Outlet Obstruction. Das bedeutet, dass der Darm, die Darmpassage selbst eigentlich gut funktioniert, aber die Entleerung gestört ist. Entweder weil eine Rektozele vorliegt, die symptomatisch ist, da muss man auch vorsichtig sein. Ganz viele Frauen haben Rektozelen, die man sieht, die aber gar nicht die Probleme verursachen.
Kannst du die Rektozele nochmal kurz erklären?
Eine Mastdarmaussackung. Wenn der Mastdarm so eine Ausbuchtung nach vorne macht, in die hintere Scheidenwand hinein. Und dann entsteht so eine Aussackung. Und wenn man dann presst, dann kann Stuhlgang zum Teil raus und zum Teil in diese Aussackung flutschen. Und dann hat man häufig ein Gefühl der inkompletten Entleerung, dass wenn man dann aufhört zu pressen, das Ganze, was nicht raus ist, sich wieder entspannt, wieder hochflutscht, dann hat man wieder Druck, weil die Nervenzellen im Mastdarm, in der Mastdarmwand auf Druck reagieren. Und dann presst man wieder und dann flutscht wieder ein bisschen raus und wieder ein bisschen in die Aussackung und so weiter und so fort. Und da muss man halt vorsichtig sein, weil es gibt A, andere Gründe, die auch diese Beschwerden machen. Und B, wenn man jetzt matschig zerreißenden Stuhl hat, zum Beispiel der flutscht eher in die Rektozele hinein. Das heißt, man müsste immer vorher eruieren, dass der Stuhlgang gut reguliert ist. Eine gute Wurst, weil die hängt zusammen, die matscht nicht auseinander, die geht in einem raus. Und nur dann ist es symptomatisch, weil so eine Aussackung selber kann man, wenn man untersucht, bei vielen Frauen sehen. Genauso ein Druckgefühl, dass man auf Toilette muss oder dass man das Gefühl hat, dass man sich nicht komplett entleert, kann man auch haben bei anderen Formen von Senkungen. Dazu gehört ganz unbedingt jetzt in unserer proktologischen Sichtweise der innere Mastdarmvorfall. Da stülpt sich Gewebe ineinander ein und da können die Zellen auch nicht auseinanderhalten. Woher kommt Druck? Gewebe drückt sozusagen auf die Zellen. Dann gibt es noch Enterozelen zum Beispiel oder andere Senkungen im Gyn-Bereich, urologisch Blase schon auch, aber das ist schon zu weit vorne, wenn man so will, jetzt um auf den Mastdarm zu drücken. Oder beispielsweise nach einer OP, wenn wir Nähte geknüpft haben oder jedenfalls irgendwie den Mastdarm irritiert haben zum Beispiel, dann wissen die Zellen auch nicht, sitzt da die Wurst, ne, weil das Gewebe ist halt auch geschwollen, ist geärgert und dann werden diese Zellen halt auch erregt und deswegen kann es auch schon mal so ein Druckgefühl machen nach einer Operation und dann kann dieser ganze Reflexbogen auch durcheinander kommen. Oder wenn Entzündungen im Mastdarm sind, Proktorektitiden, das kann auch diese Zellen reizen und dann hat man auch häufig so ein Druckgefühl, als müsste man, dabei ist da gar kein Stuhl, aber diese ganze Schleimhaut ist entzündet.
Und dann hat man eben das Gefühl, den Stuhl nicht richtig entleeren zu können. Die ganz andere Seite des Spektrums ist ja, wenn man den Stuhl nicht richtig halten kann. Inkontinenzproblematik, ein Riesenthema. Was sind da die häufigsten Gründe?
Also ganz häufig kommen Menschen mit Problemen, den Stuhl zu halten. Und eigentlich stellt sich dann heraus, sie haben chronischen Durchfall. Natürlich ist dünner Stuhl schlechter zu halten als gut geformter Stuhl. Das heißt, Nummer eins ist, neben Untersuchungen und so weiter, erstmal Stuhlregulation, nach dem Ernährungsverhalten schauen, vielleicht bei chronischen Durchfällen, wenn noch nicht erfolgt, eine Darmspiegelung machen, wenn Hinweise auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen da sind, mit Stufenbiopsien. Ich empfehle gerne, ein Stuhltagebuch zu führen, dass man guckt, nicht nur wie der Stuhlgang ist, wie häufig und ob man den halten kann, nicht und so weiter und so fort, sondern eben auch, dass die Menschen sich ein bisschen besser bewusst werden, was sie essen, wie sie trinken und aber auch, weil auch Stress sich auf die Darmtätigkeit, auf Stuhlgang oder Verstopfung auswirken kann, dass man halt mal mitbedenkt und dann auch aufschreibt, wie geht's Ihnen denn dann? Schreiben Sie ruhig mit auf. Sind Sie gestresst? Sind Sie genervt? Ist gerade alles gut? Sind Sie in Urlaub? Alles ist entspannt? Oder ist gerade der Urlaub nicht so entspannt? Oder einfach um Zusammenhänge herauszufinden. Natürlich gibt es auch Verletzungen im Bereich des After-Schließmuskels beziehungsweise der beiden Komponenten innerer und äußerer Schließmuskel oder auch der After-Schleimhaut, der After-Kanal-Schleimhaut. Die Sensibilität des Anoderms ist ein ganz wichtiger Teil unserer Kontinenzfunktion auch und auch der Diskriminierung, ob Stuhl sozusagen verlustig geht oder nicht und ob wir das bemerken oder nicht. Genau, zu den Schließmuskelverletzungen ist zu sagen, das betrifft nicht selten Frauen jungen und auch mittleren Alters, höheren Alters sowieso, die im Verlauf einer Geburt geburtstraumatische Verletzungen erlitten haben, eher insbesondere höhergradige Verletzungen wie dritt- und viertgradige Dammrisse oder Levator-Avulsionen. Das sind Ausrisse oder Abrisse von einem Teil oder beiden Teilen des Musculus puborectalis, der auch wichtig ist in der Stuhlkontinenz und auch letztlich Beckenbodenbeschwerden oder Beckenbodenprobleme verursachen kann. Dann nach Bestrahlung zum Beispiel auch, ja, postradiogen, bei Entzündungen, auch durch Wahrnehmungsprobleme im Bereich des Beckenbodens, wenn man gar nicht die Schließmuskulatur findet, um sie anzuspannen oder um sie loszulassen. Also es gibt ganz verschiedene Probleme und Ebenen, die beteiligt sein können an einer Stuhlinkontinenz.
Okay, jetzt haben wir ausführlich anamnestiziert, haben Begriffe angeboten, aus denen dann die Patientinnen und Patienten auswählen können, sodass wir dann herausfinden können, was eigentlich vorliegt. Welche Basisuntersuchungen sollte ich denn dann unbedingt noch durchführen, vielleicht auch bevor ich in eine Prokto-Sprechstunde überweise?
Also es geht auch so. Das Wichtige ist, dass man sich der Problematik überhaupt bewusst wird bei dem Patienten und dann überweist, wenn man sich nicht irgendwie sicher genug fühlt und wenn man nicht gucken möchte am Po oder wenn man nicht so genau weiß, was man da sieht und weil man da einfach keine Erfahrung hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also man muss jetzt nicht eine wilde Diagnose da drauf schreiben und irgendwas schon ausgeschlossen haben. Man kann eine digitale rektale Untersuchung machen. Wenn noch nie eine Darmspiegelung erfolgt ist und das Alters entsprechend sowieso ansteht, kann man das auch schon mal zumindest parallel überweisen. Wenn irgendein Anhalt für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung da ist, macht das natürlich auch schon Sinn. Stuhluntersuchung auf pathogene Keime, das sind die wichtigsten Sachen. Also von mir aus, da muss nichts ausgeschlossen sein, da muss nicht irgendwas Wildes im Vorfeld gemacht worden sein, sondern sobald das Thema überhaupt dem Hausarzt bekannt wird, würde ich persönlich davon ausgehen, dass es nicht erst seit gestern besteht und dass es schon ein Thema bei den Menschen ist. Und dann ist mir persönlich egal, ob da FFE steht oder was da auf der Überweisung steht. Hauptsache, der Mensch kommt zu einer proktologischen Untersuchung.
Gibt es sowas wie Alarmzeichen, wo ich mich richtig bemühen sollte, sehr zeitnah eine Überweisung beziehungsweise dann auch einen Termin zu bekommen?
Also in der Proktologie gibt es nicht so richtig viele Notfälle. Ein richtiger Notfall, lebensbedrohlich, ist sicherlich ein tiefer Hufeisenabszess. Der wird ganz oft verkannt, weil er einfach nicht sichtbar ist von außen. Das tut nicht am After weh, sondern es macht oft ein Druckgefühl von innen. Es macht ein Krankheitsgefühl, Schlappheit, Abgeschlagenheit, Fieber und man weiß nicht so richtig. Vielleicht eher Rückenschmerzen noch, untere Rückenschmerzen, dass man da vielleicht einfach auch mal an den Po denkt.
Kannst du den noch mal kurz erklären, Hufeisenabszess?
Sieht aus wie ein Hufeisen, deswegen Hufeisenabszess. Also wenn man sich vorstellt, den Anus rund und dann wie ein Hufeisen um den After rum, tiefer im Gewebe, im Beckenboden drin, also ums Rektum rum.
Also sozusagen, wenn wir in Steinschnittlage auf einen Mensch gucken würden, dann hätten wir vor uns den After und drumrum läge dann wie so ein Hufeisen
der Abszess. Genau, aber in der Tiefe, das ist halt damit, das gibt's natürlich auch oberflächlicher, aber da verteilt das Gewebe sich nicht so gut in den Schichten, da sind die Abszesse eher anders. Und das ist halt so schwer zu sehen, weil es keine Beschwerden am After macht, weil es keine Schwellung am After macht, Rötung, Schwellung, Schmerzen, diese typischen Abszesszeichen, die sieht man da nicht. Das macht eben andere Beschwerden. Aber wenn man so ein komisches Gefühl hat und nicht so richtig, dann auf jeden Fall auch ruhig mal an uns ProktologInnen denken, weil das kann man mit einem transrektalen Ultraschall ganz gut sehen.
Was beschreiben da betroffene Personen typischerweise für Probleme?
Ein Druckgefühl, auch als ob sie auf Toilette müssen, ne? Weil, wie gesagt, die Zellen wissen ja nicht, ist das der Stuhl, der drückt oder kommt Druck von außen oder wo kommt Druck her? Ein Abgeschlagenheitsgefühl, ein Krankheitsgefühl, das zieht sich meistens auch schon länger, weil das, wenn es wenig Eiter ist, dann macht das ja noch nicht so Probleme, also es wird mehr mit der Zeit. Vielleicht auch Rückenschmerzen. Viele waren dann schon beim Orthopäden zum Beispiel. Der hat aber nicht so richtig was gefunden, weil, ne? Ja, Krankheitsgefühl.
Also Krankheitsgefühl, Druckgefühl, gegebenenfalls Rückenschmerzen, das ist jetzt gemein. Also das ist jetzt sehr allgemein eigentlich. Kann viel anderes sein, aber trotzdem Notfall.
Das ist gemein. Genau deswegen wird es auch oft verkannt. Naja, irgendwann ist es dann Notfall. Irgendwann kann das eine große Menge Eiter sein. Die Patienten sind auch zum Teil schon septisch oder auf dem Wege dahin, bis man das halt erkennt. Und das ist dann Notfall. Ein anderer Notfall ist ein Mastdarmvorfall, der nicht reponibel ist. Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Analprolaps und Rektumprolaps. Aber ein Rektumprolaps, der nicht reponibel ist, also nicht zurückdrückbar, ist auch ein Notfall.
Das kann man an der Fältelung der Schleimhaut erkennen, ne? Der Analprolaps, der hat so radiäre Schleimhautfalten und der Rektumprolaps, der hat so zirkuläre Schleimhautfalten.
Genau, das sieht anders aus. Das ist ein ganz anderes Bild. Und das ist ein Notfall insofern, als das Gewebe natürlich dann anschwillt und sich selbst abschnürt. Also das Gewebe der Mastdarm kommt ja aus dem After raus, schwillt an und dann fungiert diese ganze Sphinkterregion als Schnürring. Und um ihn zu reponieren, da braucht man manchmal ein bisschen Geduld. Und wenn das halt nicht geht, dann ist es ein Notfall. Ansonsten gibt es starke Schmerzen, die aber nicht unbedingt lebensbedrohliche Notfälle sind, wie beispielsweise so ein intersphinkterer Abszess oder eine Analvenenthrombose kann auch bei manchen Menschen extrem schmerzhaft sein. Ein Analprolaps, der thrombosiert ist, das sind, wie gesagt, keine lebensbedrohlichen Notfälle. Das ist subjektiv ein Notfall. Oder eine Analfissur kann auch extrem schmerzhaft sein beispielsweise.
Reicht Blut im Stuhl für eine Überweisung?
Blut ist natürlich, ne, weiß man ja, das ist jetzt auch in aller Regel kein Notfall. Da kommt es ja auch drauf an, wenn man mal fragt, wie häufig und wie lange. Und das ist so ein bisschen beim Abwischen. Nur da sollte man halt auch auf jeden Fall überweisen. Und ansonsten muss man sagen, eine Hämorrhoide kann exakt die gleichen Beschwerden machen wie ein Analkarzinom. Deswegen plädiere ich eher dafür, dass bei allen Beschwerden, die zur Sprache kommen, und die kommen nur zur Sprache, wenn sie schon etwas länger bestehen, sonst spricht da niemand drüber, dass man da einfach zu einer Untersuchung überweist.
Gibt es denn sowas wie typische Irrtümer bei proktologischen Erkrankungen?
Irrtümer, finde ich, ist eher so, dass man einfach so vieles der Hämorrhoide zuschiebt. Ja, die sind halt häufig, Hämorrhoidalleiden ist häufig, aber selbst wenn man vergrößerte Hämorrhoiden hat, heißt das nicht unbedingt, dass die Beschwerden, die die Menschen haben, von der Hämorrhoidalvergrößerung kommen. Ein anderer Irrtum ist, hatte ich glaube ich schon eh mal gesagt eingangs, wenn man was tastet bei der rektalen digitalen Untersuchung, ist das nicht die Hämorrhoide. Also außer sie ist thrombosiert, aber das ist ein anderes Bild, das ist nicht das Häufigste. Dann wird häufig eine Analvenenthrombose verkannt mit einer Hämorrhoide, dieser Begriff äußere Hämorrhoide, der existiert auch viel im englischsprachigen Raum. Meiner Ansicht nach ist das das gibt's nicht. Entweder ist es eine Hämorrhoide, die nach außen vorgefallen ist, so wie so eine Hämorrhoide vierten Grades oder ein Analprolaps oder sowas, oder es ist eine Analvenenthrombose oder es ist irgendwie beides und auf dem Weg dazwischen aber eine äußere Hämorrhoide, was häufig damit gemeint ist, ist eine Analvenenthrombose. Das ist ein anderes Krankheitsbild. Oder Marisken. Marisken sind einfach überschüssige Hautfalten, die überbleiben nach Abschwillen von Analvenenthrombosen. Bei manchen Menschen, bei anderen geht das ganze Gewebe komplett zurück. Da denken auch viele, das ist eine Hämorrhoide.
Ich würde noch gern auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen kommen. Wenn wir uns jetzt die Proktologie so als Fach an sich anschauen, dann sehen wir jetzt natürlich viele Überschneidungen mit der Andrologie und auch mit der Gynäkologie. Wann denkst du denn als Proktologin an gynäkologische Erkrankungen beziehungsweise an andrologische Erkrankungen?
Immer. Weil der Beckenboden hängt ja zusammen, ob jetzt nun der weibliche oder der männliche, und einen Po haben wir auch alle, und ich untersuche in aller Regel auf dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl, also in Steinschnittlage, da liegt halt nun das ganze Feld ja auch frei. Das heißt, ich fände es persönlich unverzeihlich, wenn man dann nicht auch mal zumindest die Vulvaregion mit anschaut oder das Skrotum oder auch mal der Penis, zumindest, dass man so einen Blick drauf wirft, ne? Gerade wenn man Verdacht auf Feigwarzen oder sowas hat. Ne? Also deswegen präsent ist es immer, in der Anamnese auch, also alleine Fragen bei Frauen zum Beispiel, Schwangerschaften, Geburten, auch da muss man explizit nachfragen, weil dann wird häufig geantwortet, ja, ich habe 3 Kinder, das heißt aber nicht, dass es 3 Schwangerschaften gab, es können auch 6 gewesen sein, und man weiß dann auch nicht genau, was passiert ist, also das sind schon heikle Themen, die man da im Zweifel aufmacht, oder auch nach Sexualität, Sexualverhalten ist auch ein Teil der Anamnese, und Blasenproblematiken bei Frauen, im Zweifel auch bei Männern natürlich, ne, Prostata, Voroperation. Und insofern ist dieses ganze Feld schon immer irgendwo mit im Fokus.
Jetzt hast du die Feigwarzen angesprochen. Die werden doch durch HPV ausgelöst, ne?
Korrekt, durch einige Typen von HPV.
Genau, deswegen nennst du die hier nochmal gezielt, weil es da natürlich dann auch in Richtung potenzielle Malignomgefahr geht, ne? Was besprichst du da mit deinen Patientinnen und Patienten?
Also HPV als eine der wichtigsten geschlechtsübertragbaren Erkrankungen. Es gibt über 120 Typen von HPV-Viren, und die machen häufig Warzen ganz verschiedener Art. Und es gibt eben diese Low-Risk-Typen und es gibt High-Risk-Typen. Und warum HPV in der Proktologie so relevant ist, ist zum einen natürlich wegen sowas wie Feigwarzen, aber zum anderen auch, weil 80-90% der Analkrebse zurückgehen auf HPV-Infektionen. Das sind andere Typen, als die, die Feigwarzen machen. Typ 16, 18, 33 sind so Haupttypen für Analkarzinomen, wohingegen andere Virussubtypen eher andere Warzen machen. Die allermeisten Infektionen regeln sich auch von selbst. Nur wenn man halt wirklich High-Grade-Dysplasien hat, CIN und VIN, dann ist das Risiko, dass sich eine anale intraepitheliale Neoplasie entwickelt, halt größer. Ein anderer hoher Risikofaktor ist analer Geschlechtsverkehr, einfach weil häufig Mikroverletzungen entstehen im Bereich der Schleimhaut und der Virus einfacher eindringen kann. Andere geschlechtsübertragbare Erkrankungen auch, aber wo wir jetzt hier gerade von HPV sprechen, und das erhöhtes Risiko für eine Infektion und das höchste Risikopotenzial für Analkrebs über HPV haben in der Tat immunsupprimierte MSM, Men Having Sex with Men. Beispielsweise HIV-positive MSM haben ein, ich glaube, etwa 100% erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Analkarzinoms. Und deswegen sind da auch Kontrolluntersuchungen wichtig, weil man sieht es ja, man sieht die Veränderungen, wenn man guckt. Es ist ja oberflächlich, es sind nicht Veränderungen, die irgendwo in der Tiefe sind. Und deswegen kann man mit regelmäßigen Kontrollen schauen.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, welche Rolle spielen denn insgesamt bei dir in der proktologischen Untersuchung oder in deiner Differentialdiagnostik das ganze Thema STD, sexuell übertragbare Erkrankungen?
Je nach Erkrankungsbild ist es natürlich mehr oder weniger. Wenn sich jetzt jemand mit einer Proktorektitis vorstellt, muss man dran denken. Generell bei jeglichem Anschein für eine geschlechtsübertragbare Erkrankung, die meisten machen keine Symptome oder wenn dann sehr unspezifische oder wenige. Genau deswegen ist es auch wichtig, daran zu denken und auch nachzufragen. Wenn jetzt in der Anamnese rauskommt, in den letzten 10 Jahren hatte ich nur mit meinem Partner, Partnerin Verkehr, sonst gar nicht, und der die Partnerin auch nicht, dann ist es nicht was, wo man jetzt das Fass aufmachen muss, vielleicht direkt nach Chlamydien und gucken. Es ist aber auf jeden Fall nicht falsch, weil jeder hat ein Vorleben vor dem einen Partner und oder vielleicht sogar mehrere gleichzeitig. Und lange Zeit können eben geschlechtsübertragbare Erkrankungen vermeintlich beschwerdefrei, also symptomlos tätig sein. Deswegen ist ein Screening da meiner Ansicht nach nie falsch. Wenn aber in der Anamnese dann natürlich rauskommt, ja, und wechselnde Partner und teils ohne Verhütung und so weiter, dann auf alle Fälle und natürlich je nach Erkrankungsbild, ne? Also Gonokokken und Chlamydien zum Beispiel kommen häufig im Doppelpack. Und man sollte auch immer an HIV-Test denken, einfach als Immunsuppression. Befragen, gibt es Analverkehr? Ansonsten, was mir vielleicht noch bei HPV wichtig wäre, ist, dass man auch dran denkt, dass es eine Impfung gibt, auch für Jungen seit einigen Jahren zugelassen. Und dass man diese ganze Thematik ja einfach auf dem Schirm hat.
Wir bleiben in der Schnittstelle. Gibt es denn proktologische Erkrankungen, die gynäkologische oder andrologische imitieren können?
Senkungen aller Art können im Zweifel imitieren, können aber auch ganz schlicht und ergreifend Hand in Hand auftreten. Beispielsweise eine Rektozele und eine Zystozele oder eine Enterozele und eine Zystozele. Also häufig gibt es verschiedene Senkungen in verschiedenen Kompartimenten des Beckenbodens. Was dann nachher die führende Problematik macht, ist nochmal eine andere Frage, was man davon überhaupt behandeln muss, schrägstrich soll, schrägstrich in welcher Form, ist auch nochmal eine andere Frage. Das ist alles, geht da um Lebensqualität und um das subjektive Empfinden der jeweiligen Person. Nur weil man was sieht, heißt es nicht, dass das irgendwie behandelt oder gar operiert gehört. Aber es tritt oft mehreres gleichzeitig auf. Und da ist halt meines Erachtens nach wichtig, dass man Augenmerk hat und dass man auch fragt nach Symptomen. Also wenn ich jetzt als Proktologin die Rektozele sehe und vielleicht aber auch noch eine Zystozele, dann frage ich natürlich umso mehr und fokussierter und gezielter und auch mehr nach der führenden Problematik bei der Patientin. Und dann empfehle ich auch eine urogynäkologische Untersuchung beispielsweise. Und nachher kann man gucken, in welcher Form man was behandelt. Und da geht es auch gar nicht nur um Operationen. Es geht zum Beispiel auch um so Biofeedback-Geräte, die bei Urininkontinenz, aber auch bei Stuhlinkontinenz, die auch sehr oft Hand in Hand gehen, sicherlich 40% wahrscheinlich, sagt man auch, dass Frauen Urininkontinenzprobleme haben, auch Stuhlinkontinenzbeschwerden haben. Und wenn man ein Gerät verordnet, um die Harninkontinenz zu behandeln, und ich würde auch gerne eins verordnen und für den Schließmuskel, die Krankenkassen zahlen nur ein Gerät gleichzeitig. Ne? Und es gibt halt Geräte, da kann man die Sonden wechseln, da kann man eine Sonde für den Afterkanal dran setzen, aber auch eine vaginale Sonde. Es gibt unterschiedliche Geräte und deswegen ist für mein Empfinden immer wichtig, vorher sich einen Überblick zu verschaffen, was eigentlich überhaupt die Beschwerden sind, was die führende Problematik für den jeweiligen Menschen ist.
Jetzt haben wir vorhin gehört, Schwangerschaft kann ein ganz relevanter Risikofaktor dafür sein, irgendwann eine proktologische Folgeerkrankung bzw. eine Stuhlinkontinenz zu entwickeln. Was würdest du denn zur Prävention raten? Gibt es da was, was man beachten sollte, machen kann, um das Risiko zu senken, dass das passiert?
Also ganz wichtig sind so Punkte der Reinigung, hatte ich ja schon gesagt. Das andere ist nicht pressen, ja, nicht zum Stuhlgang pressen. Wenn man das mal macht, ist das das eine. Aber wenn man halt immer wieder feste pressen muss, das ist nicht unbedingt förderlich, weil man einfach viel Druck aufbaut und das dazu führen kann, dass Gewebe sich zusätzlich noch senkt. Ob jetzt der Druck entsteht, weil ich irgendwie chronischen Husten habe und einen massiven Körperbau oder weil ich ständig presse. Also jedenfalls alles, was eine starke Druckbelastung nach unten macht. Da kann man dann beispielsweise gucken, ob man die Stuhlgangsposition verändert durch Nutzung des Fußhockers, indem man die Füße quasi anhebt, auf so einen Hocker stellt. Das ist dann so ein bisschen so, wie wenn man im Wald ist und hockt und dann stellt der Mastdarm sich gerader, dann ist die Entleerung einfacher. Oder Stuhlregulation, das heißt, man guckt, wie ist mit Ernährung, mit Trinkmenge, mit Bewegung, ne, und mit Stressregulation, dass man halt eine gut geformte Stuhlsäule produziert, weil die viel einfacher zu entleeren ist als natürlich Köttel oder matschiger Stuhl, der immer wieder auseinanderreißt und nicht komplett rauskommt und im Zweifel nachschmiert. Also das ist wichtig. Dann genauso wie nicht pressen, ist aber auch wichtig, dass man nicht massiv lange einhält, so wie bei der Blase auch. Wir tendieren ja heutzutage dazu, alles Mögliche zu verzögern, weil es gerade nicht passt, weil ich muss noch hier das fertig machen, weil das und das muss noch schnell abgegeben werden. Also auf jeden Fall nicht lange verzögern, weil wir können einhalten, wir können verschieben. Das ist eine sinnvolle Funktion für uns, ist sozial verträglich, dass wir nicht auf der Stelle Stuhlgang entleeren müssen. Nur wenn man das dauerhaft macht, führt es auch zu so einer Verkrampfung im Beckenboden. Und dann ist der Stuhlentleerungsreflex, der wird gestört oder kann gestört werden. Und dann kann das eine Eigendynamik entwickeln. Also deswegen ist dieses extrem lange Einhalten auch nicht so sinnvoll. Was ich wichtig finde, das machen zum Teil natürlich GynäkologInnen, fände ich jetzt aber auch nicht schlimm, falls das noch nicht passieren sollte bei niedergelassenen allgemeinmedizinischen Kollegen, wenn man Frauen nach den Geburten oder während der Schwangerschaft, aber auch nach den Geburten aktiv anspricht, wie es ist mit Undichtigkeiten, ja, mit Urin halt, mit Stuhl, ob was schmiert etc. pp., dass man auch das normalisiert, dass man das in die Wahrnehmung bringt, weil auch wenn das meiste sich reguliert innerhalb von 2-3 Monaten, ist die Dunkelziffer von geringgradigen Dammrissen zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht so gering und natürlich auch von höhergradigen, genauso wie von diesen Levator-Avulsionen. Da geht man auch davon aus, dass die Dunkelziffer eigentlich bei etwa 30% liegt und das ist gar nicht so wenig. Und das können wir alles kompensieren, mehr oder weniger gut, mit einem jungen Körper, aber eben 20, 30 Jahre später nicht. Und man kann eben frühzeitig auch anfangen, wenn man weiß, dass da ein Thema ist. Man kann frühzeitig gezielt Beckenbodengymnastik über diese AGUP-zertifizierten Therapeuten zum Beispiel empfehlen oder zumindest in die Wahrnehmung bringen, weil das ist was völlig anderes als eine Rückbildung. Oder man kann eben so ein Gerätetraining für den Schließmuskel nutzen mit so einer kleinen Sonde. Das ist nicht so schön, wenn man sich das vorstellt, aber es hilft halt, weil der Schließmuskel, der externe Sphinkter, ist schwer zu trainieren. Also es gibt Möglichkeiten. Dafür muss man aber erstmal wissen, dass ein Problem entstehen kann. Ja.
Gibt es da Schlagworte im Diagnoseblock nach einer Geburt, wo ich dran denken sollte, ach, die Frau frage ich vielleicht mal im halben Jahr, wie alles funktioniert oder biete vielleicht auch proaktiv so einen Kurs an?
Also ich persönlich würde jede fragen. Dass es im Arztbrief steht, bedeutet ja, dass es gesehen worden ist. Und wenn die Dunkelziffer halt hoch liegt, dann steht es ja auch nicht im Arztbrief unbedingt. Ich würde einfach mal fragen, ein halbes Jahr nach Geburt. Ja, Sie haben ja ein Kind gekriegt. Wie ist es denn überhaupt mit dem Einhalten von Urin? Wie ist es mit dem Stuhlgang? Wie ist es mit Sexualität? Auch da ist ein Teufelskreis und ein Tabuthema ohne Ende, weil natürlich gibt es Veränderungen im Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane durch Schwangerschaften, durch Geburten, durch Risse, Verletzungen, durch Gewebsveränderungen. Oder man hat dann da vielleicht so ein kleines Überbleibsel, so ein Hautanhängsel, so eine Mariske und findet das ästhetisch unschön oder glaubt, es ist ästhetisch unschön und schämt sich dann und will sich nicht zeigen. Oder man hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil einfach man versucht da irgendwie doch ein bisschen undicht und dann versucht man das zusammenzukneifen alles und dann hat man eine Verkrampfung und dann hat man nachher eine Dyspareunie oder es entwickelt sich ein Lost-Penis-Syndrom. Das heißt, es ist ein Weitegefühl in der Vagina, sodass der Penis nicht mehr richtig gespürt wird oder der Mann sozusagen das Gefühl hat, dass er nichts mehr fühlt oder eben, dass der Mann mit dem Penis anstößt durch Senkungskomponenten, was dann wieder unangenehm sein kann für die Frau oder für den Mann, weil er ja anstößt. Also es ist ein weites Thema und dann spricht man darüber auch nicht so richtig oder man hat Sorge vor Urinverlust beim Geschlechtsverkehr oder gar Verlust von Winden oder eben auch Stuhlschmier. Und so macht dann so eine Schamhaube, dass man sich gar nicht mehr näher kommt. Das ist auch ein Thema, wo ich persönlich finde, dass auch niedergelassene KollegInnen man Raum für schaffen können. Das heißt ja nicht, dass man dann da als Gesprächspartner zur Verfügung stehen muss. Man kann ja dann sagen, da gibt es Sexualmediziner und dass man offen für das Thema ist. Für dieses ganze Feld Tabus untenrum.
Meistens sind ja Betroffene auch sehr dankbar, wenn man Tabu anspricht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss da gar nicht die große Sorge haben, dass man sich mit der Thematik gar nicht richtig gut auskennt. Darum geht es überhaupt nicht. Weil dass man die Tür aufmacht und dann sagen kann, dann überweise ich sie da und dahin. Oder wir gucken selbst mal, wie man sich dann halt auch aufgestellt fühlt, ne, selbst. Das ist ja auch sehr individuell.
Ganz wichtiger Punkt. Außerdem merken wir uns als Take-Home-Messages, dass wir proktologische Beschwerden teils proaktiv erfragen müssen. Dabei können auch Broschüren oder Plakate in der Praxis helfen. Wenn ein Problem zur Sprache kommt, ist es wichtig, Begriffe anzubieten, wie zum Beispiel nässend, juckend, schmerzend, schmierend und die Stuhlanamnese zu erfragen und herauszufinden, ob gegebenenfalls Waschlotionen oder Feuchttücher zur Reinigung eingesetzt werden. Hinter Nässen stecken oft Hämorrhoidalbeschwerden oder weitere Gewebeabsenkungen. Auch die Ansteuerung des Schließmuskels kann gestört sein. Bei Jucken denken wir an Infektionen, auch an sexuell übertragbare. Wir denken aber auch an Hauterkrankungen wie die Psoriasis oder Lichensklerosus et atrophicans. Bei Schmerzen erheben wir ganz normal eine Schmerzanamnese und fragen unter anderem nach Dauer und Situation. Schmerzen während und kurz nach dem Stuhlgang sprechen beispielsweise für eine Analfissur. Plötzlich auftretende Schmerzen mit Schwellungen können für eine Analvenenthrombose sprechen. Auch Abszesse, Fistelungen und Beckenbodenverkrampfungen verursachen Schmerzen. Hier auch bei Männern dran denken, was helfen kann, sind zum Beispiel Biofeedbackgeräte oder zum Beispiel Physiotherapie. Hinter Stuhlentleerungsstörungen können zum Beispiel Rektozelen oder Enterozelen stecken. Auch postoperativ oder durch eine Proktorektitis kann das Gewebe so gereizt sein, dass daraus ein Gefühl der inkompletten Stuhlentleerung resultiert. Für Inkontinenz kann Diarrhö verantwortlich sein. Hier dann eine Diarrhö-Abklärung starten, gegebenenfalls auch mit Stuhltagebuch. Außerdem sind hier Geburtsschäden zu nennen, Bestrahlungsschäden oder auch hier Beckenbodenproblematiken. Körperlich untersuchen wir mittels digital-rektaler Untersuchung. Eile ist geboten, beispielsweise bei einem Hufeisenabszess. Der ist aber leider schwer zu erkennen, weil er in der Tiefe sitzt und keine Auffälligkeiten am After verursacht. Krankheitsgefühl, Fieber, untere Rückenschmerzen und ein Druckgefühl, so als ob man auf Toilette müsste, das sollte einen hellhörig werden lassen. Außerdem alarmieren uns nicht reponible Mastdarmvorfälle und schwere Schmerzen. Da auf jeden Fall auch zum Proktologen, zur Proktologin überweisen. Wenn vulväre oder zervikale High-Grade-Dysplasien vorliegen, ist es wichtig, auch an mögliche anale intraepitheliale Dysplasien zu denken und regelmäßig zu kontrollieren. Auch HIV-positive Men having sex with men sind eine Risikogruppe für Analkarzinome. Außerdem merken wir uns, dass bei vielen Frauen, bei denen Harninkontinenz vorliegt, gleichzeitig eine Stuhlinkontinenz vorliegt. Hier können Biofeedbackgeräte mit auswechselbaren Sonden helfen. Insgesamt ist es sinnvoll, nach einer Geburt proaktiv nachzufragen, ob Probleme bestehen und gegebenenfalls frühzeitig Beckenbodengymnastik zu empfehlen, um Inkontinenz im Alter vorzubeugen. So, Katharina, wir haben viel gehört. Gibt es denn noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Jeder hat einen Po. Es gibt viel mehr als eine Hämorrhoide. Der Po ist echt spannend und sehr facettenreich. Und vor allem ganz natürlich.
Sagt Dr. Katharina Schulte-Eversum. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast warst.
Sehr gerne.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Falls ihr Amboss noch nicht nutzt, ladet euch doch einfach mal die App runter und probiert es 5 Tage kostenlos aus. Dann habt ihr immer leitliniengerechtes Wissen kompakt dabei. Alle Infos dazu unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.